Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Donald Trump hat gestern wieder einmal den Klimawandel geleugnet. In seiner Rede vor den Vereinten Nationen sprach er vom Global Warming Hoax, also einer Falschmeldung, die der Klimawandel sei. Und er forderte, dass mit Klimapolitik Schluss sein müsse, stattdessen müsse mehr Öl und Gas verbrannt werden. Er steht damit im krassen Widerspruch nicht nur zur Wissenschaft, sondern auch zur UN-Linie. Nur kurz zuvor hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres von der Tyrannei der Fossilen gesprochen und den Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert. Wie kann internationale Klimapolitik unter solchen Vorzeichen überhaupt noch funktionieren? Darüber sprechen wir gleich. Wir blicken voraus auf die Agrarministerkonferenz, wo Tierhaltung eine große Rolle spielen wird. Und wir schauen nach Schleswig, wo ab heute über die Stilllegung von Pkw mit Diesel-Schummelsoftware verhandelt wird. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Brasilien möchte den Regenwald erhalten und hat sich dafür ein Finanzinstrument ausgedacht, einen Fonds, aus dem Länder pro erhaltener Fläche Zahlungen erhalten sollen. Und gestern hat Präsident Lula angekündigt, dass Brasilien selbst 1 Milliarde Euro in diesen Topf einzahlt, beziehungsweise Dollar, und er hofft, dass weitere Länder mitziehen. Ein Signal auch für das heute in New York stattfindende zentrale Event der Klimawoche der Vereinten Nationen. Dort geht es heute um die NDCs, die nationalen Klimaziele für 2035, die alle Vertragsstaaten einreichen mussten. Viele haben das aber noch nicht getan. Auch die Europäische Union kommt nur mit einer Absichtserklärung, weil sie sich nicht einigen konnte. Darüber kann ich jetzt mit Peter Lüdén sprechen, Experte für internationale Klimapolitik bei der Nichtregierungsorganisation Germanwatch. Hallo.
Hallo.
Herr Lüdén, die EU verstand sich ja immer als Vorreiter in Sachen Klimaschutz bzw. wollte so wahrgenommen werden. Jetzt kommt sie ohne 2035er-Ziel nach New York und schlimmstenfalls auch zur Klimakonferenz in Brasilien im November. Wie bewerten Sie das?
Es ist natürlich problematisch, dass die EU sich nicht geeinigt hat. Es ist aber auch wichtig, dass es jetzt keine schlechte NDC entschieden wird. Also besser ein bisschen warten, um ein mehr ambitionierte NDC vor COP30 zu bekommen.
Das heißt, Sie sind da durchaus auch noch optimistisch, dass das auf EU-Ebene gelingen kann?
Ja, gelingen kann es definitiv. Es wird nicht einfach. Es kommt noch Diskussionen heute bei den Europäischen Rat und in den Ministerrat. Aber da muss nicht mindestens Frankreich und Deutschland alles machen, was sie können, um ein ambitioniertes 2040-Ziel zu entscheiden. Und dann danach.
Gerade Frankreich ist da ja durchaus ein schwieriger Partner. Dieses 2040er-Ziel, von dem dann das 35er-Ziel abgeleitet wird, also 2040 die 90% mit 3% Zertifikaten international, das halten Sie aber für ambitioniert? Das wäre aus Ihrer Sicht ein guter Schritt?
Es wäre eine die minimale Schritt, was EU dann mit irgendwelchen Okay-Ambitionen nach Berlin fahren können. Es sollte natürlich höher sein. Auch in den Empfehlungen vor dem Kommissionsvorschlag ging es eher um 95%. Das wäre natürlich besser.
Mhm. Mein Eindruck von den letzten Klimakonferenzen war, dass gerade die Staaten des globalen Südens immer ganz genau auch auf das gucken, was die Europäische Union da macht und wie sehr sie sich auch selbst an das hält, was sie von anderen fordert. Jetzt, dass dieses NDC im Moment noch nicht da ist, gerade jetzt auch in New York, was sendet das für ein Zeichen an die anderen Staaten?
Ich glaube, es sendet die Zeichen, dass es ist nicht einfach, Einigung zwischen so vielen Ländern zu bekommen. Ist auch nicht automatisch eine einfache Zeit für neue Klimavereinbarungen. Die sind eher aber komplett notwendig. Das wissen eigentlich alle Länder. Und ist ja so, dass Deutschland und die EU kann ohne eigene ambitionierte Ziele nicht so viele von anderen fordern. Das ist eine Herausforderung.
Insgesamt bekommt man ja, auch wenn man gestern die Rede von Donald Trump gehört hat, den Eindruck, es steht im Moment nicht so richtig gut um multilateralen Klimaschutz. Wie beurteilen Sie das insgesamt?
Also die multilateralen Prozesse laufen trotzdem und gar nicht so schlecht. Für den Klimaverhandlungen genau, da haben wir ja die Herausforderung, dass Konsensusentscheidungen getroffen werden müssen. Aber alles muss nicht innerhalb der Verhandlungen passieren. Es gibt auch Möglichkeiten, zwischen kleineren Gruppen von ambitionierten Ländern nach vorne zu gehen.
Beispielsweise hat jetzt ja auch Brasilien den Waldfonds ins Spiel gebracht, hatte ich in der Anmoderation schon erläutert. Wie bewerten Sie das? Ist das ein Vorschlag, der das Ganze vielleicht sogar ein bisschen voranbringen kann?
Ja, also neue Initiative mit neuen Gelder, und das ist wichtig, dass es nicht bestehende Klimafinanzierung ist, sondern neue Milliarden von Dollars, die hier reinfließen. Solche Initiativen kann definitiv Impulse für Fortschritte geben. Und dieser Waldfonds ist versprechend.
Peter Lüdén war das von German Watch. Vielen Dank für diese Einschätzung. Sie hören Umweltverbraucher im Deutschlandfunk. Eine Folge der Erderwärmung, die wir jetzt schon intensiv zu spüren bekommen, sind zunehmende Extremwetterereignisse. Spanien, Südfrankreich, Norditalien, die wurden in den letzten Tagen von heftigsten Unwettern überrollt. In Hamburg, da findet ab heute der Extremwetterkongress statt. Es ist eine Fachtagung zu Extremwetter in Deutschland. Heute Morgen gab es zum Auftakt eine Pressekonferenz, die unsere Landeskorrespondentin Magdalena Neubich für uns beobachtet hat. Magdalena, bei der Pressekonferenz, da hat ja unter anderem der Deutsche Wetterdienst sein neues Extremwetter-Faktenpapier vorgestellt. Welche Erkenntnis gab es da?
Ja, die klare Erkenntnis, dass der Klimawandel in Deutschland mit Hochgeschwindigkeit unterwegs ist. Die Wetterextreme, die würden eben immer intensiver und auch häufiger auftreten. Die letzten 3 Jahre, also 2022, 2023 und 2024, die waren jeweils in Folge im Schnitt die wärmsten Jahre seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnung in Deutschland seit 1881. Es gäbe eben mehr heiße Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr sehr heiße Tage mit Temperaturen von mehr als 35 Grad. Und ja, diese Temperaturrekorde, die seien vor allem auf die ungewöhnlich hohen Meeresoberflächentemperaturen zurückzuführen, wie sie eben auch in der Nordsee und der Ostsee klar gemessen werden können. Ein anderes Thema, was benannt wurde, sind die Niederschläge oder auch die fehlenden Niederschläge. Von Februar bis Mai dieses Jahres gab es die niederschlagärmste Zeit seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Deutschland. Und das sei eben auch eine Folge des Klimawandels, dass es zwar nicht mehr oder weniger signifikant mehr oder weniger regnet in Deutschland, aber dass sich eben trockene und sehr nasse Phasen stärker abwechseln. Und das hat eben sowohl für das Risiko von Waldbränden Auswirkungen, aber eben natürlich vor allem auch für die Landwirtschaft, weil dort eben ja, Bauern sehr viel schlechter planen können, wann denn der Regen kommt und wann er eben auch benötigt wird. Das waren so die wichtigsten Erkenntnisse, die da gerade eben zusammengetragen wurden vom Deutschen Wetterdienst.
Wurden darüber hinaus auch globale Klimaveränderungen thematisiert?
Ja, in diesem Jahr hat man sich bei der Pressekonferenz entschieden, einen Blick auf die Arktis zu werfen und das dortige Meereis. Auch die Arktis ist eben besonders durch den Klimawandel betroffen. Dort steigen die regionalen Temperaturen sogar 3- bis 4-mal so schnell wie im globalen Durchschnitt. Und das hat die Folge, dass das Meereis eben immer dünner wird und im Sommer an manchen Stellen schon ganz verschwindet. Und da gab es jetzt eben wieder die klare Prognose, wenn weiterhin so viel Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gelangen, dann wird die Arktis vermutlich in der Mitte des Jahrhunderts schon die ersten eisfreien Sommer erleben. Und das wird weitreichende Konsequenzen für das dortige Ökosystem haben.
Klimaveränderungen sind das eine, Maßnahmen, sie einzugrenzen, wir haben ja eben schon international darüber gesprochen, sind das andere. Wurde bei der Pressekonferenz auch über Klimapolitik gesprochen?
Ja, auch hier war eben die Aussage des US-amerikanischen Präsidenten bei der UN-Generaldebatte Thema. Denn er hat ja erneut den Klimawandel geleugnet und auch den Kampf dagegen ja als falsch bezeichnet. Und deshalb hat sich der Meteorologe Sven Plöger eben dazu gezwungen gesehen, wieder einmal dafür zu plädieren, wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen. Er hat eben den Astrophysiker Harald Lesch zitiert, Physik gelte eben auch für Idioten. Es gebe dazu keine zwei Meinungen, sondern eben klare, belegbare Tatsachen. Wie aber wiederum politisch mit dem Klimawandel umgegangen wird, das könne man natürlich politisch diskutieren. Dazu geben es verschiedene Haltungen, aber auch die sollten eben sachorientiert sein. Und das war vielleicht die positive Nachricht aus dieser Pressekonferenz heute. Das haben alle in versammelter Mannschaftsstärke auf der Bühne betont, es gibt eben geeignete Maßnahmen, Wirtschaft und Gesellschaft könnten klimagerecht gestaltet werden und dementsprechend sei es keine Option aufzugeben, bevor man überhaupt richtig damit angefangen hat.
Magdalena Neubich war das über den Auftakt des Extremwetterkongresses, der heute in Hamburg begonnen hat. Morgen geht es weiter, wird bei uns im Programm des Deutschlandfunks in den nächsten Tagen noch eine große Rolle spielen. Vielen Dank dafür. Vor wenigen Tagen, da war ja der Stichtag für den Dieselbetrugsskandal von Volkswagen. Vor 10 Jahren, da wurde der deutsche Konzern erwischt. Die Kundschaft sowie staatliche Behörden, die sind systematisch betuppt worden von Volkswagen, ist dafür einen hohen Preis gezahlt hat, über 30 Milliarden Euro Strafzahlungen. Viele der Autos mit Schummelsoftware, die sind aber erstmal auf der Straße geblieben. Am Verwaltungsgericht Schleswig, da geht es heute um die Pkw, die heute immer noch fahren und ob die nicht eigentlich stillgelegt werden müssten. Unser Schleswig-Holstein-Landeskorrespondent Jörn Schaar war beim Prozessauftakt dabei.
Als Dieselgate bekannt wurde, waren fast 11 Millionen Pkw deutscher Hersteller betroffen. Das war vor 10 Jahren. Inzwischen sind viele dieser Fahrzeuge aus Altersgründen stillgelegt, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch heute vor Verhandlungsbeginn.
Uns geht es in dieser Klage darum, Volkswagen und dann eben in der Folge die anderen Hersteller zu verpflichten, diese Fahrzeuge entweder zu verschrotten und den Kunden zu entschädigen oder, und das ist in vielen Fällen sinnvoller, eine funktionierende Abgasreinigung einzubauen, und zwar auf Kosten der betrügerischen Hersteller.
In der ersten Instanz hatte das Verwaltungsgericht vor 6 Jahren den Europäischen Gerichtshof angerufen, weil es zunächst feststellen lassen wollte, ob die deutsche Umwelthilfe überhaupt klageberechtigt ist. Vor 3 Jahren kam nicht nur die Entscheidung, dass die Klage zulässig ist, es kam auch der Hinweis, dass die Abgasreinigung auch bei niedrigen Temperaturen und in großer Höhe funktionieren muss. Ein Jahr später gab das Verwaltungsgericht der Klage statt, aber das Kraftfahrtbundesamt legte Berufung ein. Der Sprecher der Behörde teilt schriftlich mit:
Der EuGH hat mit Urteil vom 8. November 2022 entschieden, dass eine Abschalteinrichtung wie die Thermofenster nur zulässig ist, wenn sie zur Vermeidung einer schweren Gefahr für den Motor und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs notwendig ist. Nach Auffassung des KBA liegen diese Voraussetzungen in den streitgegenständlichen Fahrzeugen der Volkswagen AG vor.
Für den Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch ist das eine Hinhaltetaktik.
Es geht hier praktisch darum, Kosten für VW und für andere Dieselhersteller zu vermeiden. Und die negative Folge ist, dass Hunderttausende von Menschen in unseren Innenstädten viel zu viel vom Dieselabgasgift Stickstoffdioxid einatmen müssen.
Soll heißen, wenn es nur lange genug dauert, bis ein nicht mehr anfechtbares Urteil ergeht, werden immer mehr Fahrzeuge aus Altersgründen verschrottet und müssen nicht mehr umgerüstet werden. Für Resch ist klar, dass das Kraftfahrtbundesamt den Automobilherstellern nach dem Mund redet.
Wir erleben, wie eben Kraftfahrtbundesamt und VW gemeinsam auftreten. Es gab mal sogar einen Moment, dass ein Anwalt von VW dem Gericht erklären wollte, was das Kraftfahrtbundesamt gedacht hat, als es eine bestimmte Regelung formulierte. Da wurde einfach deutlich, hier wird durchregiert seitens der Autoindustrie. Und ich finde das beschämend, dass das Kraftfahrtbundesamt sich nicht als Anwalt der Verbraucher fühlt, sondern als Bettvorleger der Automobilindustrie gelandet ist.
Ein Vorwurf, den die Behörde zurückweist. Das entbehre jeder Grundlage. Das Amt agiere unabhängig und im Einklang mit geltenden Rechtsnormen, sagt der Sprecher. Im aktuellen Verfahren sind nun 2 Verhandlungstage angesetzt, heute und morgen. Ein Gerichtssprecher sagte, dass das Gericht bestrebt ist, vielleicht schon heute zu einer Entscheidung zu kommen. Für Jürgen Resch ist die Sache eigentlich klar.
In der ersten Instanz haben wir dieses Musterverfahren gewonnen und dann in der Folge auch das zweite Verfahren, bei dem dann mit ähnlicher Argumentation es um die ganzen Volumenmodelle von VW, von Audi, Skoda und so weiter ging. Deswegen, wenn wir jetzt auch in der Berufung das Musterverfahren gewinnen sollten, wäre die Sache eindeutig und das ist die Hoffnung, die ich für heute habe.
Das Kraftfahrtbundesamt teilt mit, dass es sich weitere Rechtsmittel vorbehält. Soll heißen, es wird das Verfahren im Fall einer Niederlage an das Bundesverwaltungsgericht tragen.
Jörn Schaar berichtete über den Prozess in Schleswig. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder vielleicht doch. Stichwort Tierhaltungskennzeichnung. Eigentlich sollte die mehr Transparenz für Verbraucher ermöglichen. Dann aber wurde die Einführung von der Bundesregierung erstmal verschoben. Und jetzt wird erneut inhaltlich darüber gestritten. So auch heute bei der Agrarministerkonferenz, wo sich die Länderministerinnen und Minister treffen, dieses Mal in Heidelberg. Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet die Debatte für uns. Und ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gebeten, noch mal zu erklären, was denn eigentlich das Ziel dieses Tierhaltungskennzeichens ist.
Na, die soll vor allem für Verbraucherinnen und Verbraucher klar anzeigen, was habe ich da eigentlich für ein Fleisch, was ich im Supermarkt kaufe. Also 5 Haltungsformen soll es da geben, von Stall, ganz niedrig sozusagen, die Mindestanforderung, die gesetzliche. Das heißt dann konkret, ein Schwein hat ungefähr so viel Platz, wie eine Europalette groß ist im Stall. Bis Bio, Haltungsstufe 5 ist es dann, dazwischen gibt es noch verschiedene, zum Beispiel Frischluftstall. Das ist dann ziemlich breit und kompliziert, was da so die Kriterien sind. Und das war auch schon ein großer Kritikpunkt an dem jetzigen Gesetz. Und auch ein Kritikpunkt ist, das gilt jetzt erstmal nur für Schweinefleisch und erstmal nur für frisches Schweinefleisch. Und jetzt kursiert aktuell aber ein Entwurf, also man hat sich eben darauf geeinigt, wir verschieben das nochmal und wir überarbeiten das auch nochmal. Jetzt kursiert ein Entwurf aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, wie man es eben verändern könnte. Da steht unter anderem drin, ja, es soll auch Schweinefleisch aus dem Ausland gekennzeichnet werden. Das war eine Forderung auch seitens der Bauernschaft. Und wer die niedrigste Stufe hat, also diesen Stall, das muss gar nicht draufstehen. Das ist ein Vorschlag, der ist aber ziemlich umstritten. Umstritten auch ist, dass die Pflicht zum Logo abgeschafft werden soll. Also sprich, da steht dann schon noch drauf, welche Haltungsform das ist, aber da ist kein großes Logo, was man da eigentlich geplant hat, drauf. Das kommt beim Koalitionspartner SPD gar nicht gut an und ja, die Opposition will sowieso viel weitergehen.
Und auch aus den Ländern kommt jetzt im Vorfeld der Agrarministerkonferenz ja Kritik, unter anderem aus Baden-Württemberg vom CDU-Landwirtschaftsminister Haug. Der ist Gastgeber beim Treffen. Was stört ihn?
Ihn stört, was offenbar auch einige andere Bundesländer stört, nämlich eigentlich das ganze Gesetz. Die wollen das am liebsten abschaffen. Mir liegt auch ein Antrag vor von Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Sie lehnen dort das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ab. Sie wollen ein neues Konzept erarbeiten, fordern das auch. Und Peter Haug hat im Vorfeld schon gesagt, ja, also es sollte ja eigentlich fördern, dass es bessere Haltungsformen gibt und eben auch letztlich damit verbunden der Umbau der Ställe, also dass eben da größere Ställe gebaut werden können. Da gab es ja ein bundesweites Förderprogramm, das jetzt auslaufen soll, das jetzt quasi gecancelt worden ist vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Und da sagt dann Peter Haug, naja, wenn es das eine nicht gibt, dann braucht man das andere ja eigentlich auch nicht. Also Tierhaltungskennzeichnungsgesetz kann weg. Das freiwillige Tierwohl-Label, das habe sich doch etabliert und das reicht ja dann auch.
Also ein Totalangriff auf die Gesetzgebung. Wie schauen denn Interessenverbände auf dieses Thema?
Der Deutsche Bauernverband hat auch von vornherein gesagt, da gibt es große Lücken im Gesetz und bei den Haltungsformen unter anderem auch die Kritik, dass es nur um Schweinefleisch geht und Ähnliches haben auch die Umweltverbände gesagt, die wollen das ohnehin ausweiten auf alle Nutztierarten, fordern auch einen Zeitplan dafür, auch dass verarbeitetes Fleisch gekennzeichnet werden kann, also eben in Wurst oder eben auch in Restaurants.
Dann ist ein weiteres Thema auf der Agrarministerkonferenz das Thema Pflanzenschutz. Schleswig-Holstein hat einen stärkeren Einsatz gefordert. Warum?
Es gibt immer mehr Schäden und immer mehr Ausfälle, sagt Schleswig-Holstein, gerade durch den Klimawandel, also Ernteausfälle. Und ein großes Beispiel dafür ist ja die inzwischen berühmte Schilfglasflügelzikade. Und da fordert man, nicht nur dort, aber eben auch da, dass mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden können. Das hat man auch per Notfallzulassung jetzt schon zugelassen, vorübergehend. Aber da sind nun wiederum genau die Wirkstoffe drin, die seit Jahren umstritten sind. Nervengifte, die eben auch für andere Insekten, für Bienen gefährlich sind. Und das ist natürlich eigentlich dann wieder kontraproduktiv, auch in Zeiten des Klimawandels. Auf der Agrarministerkonferenz wird eine schnellere Zulassung auch diskutiert. Und da sei eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Einerseits, aber da lauert eben auch eine Gefahr, sagt der agrarpolitische Sprecher Pierre Johannes vom Naturschutzbund NABU.
Aber hinter dieser Forderung verbirgt sich meist die Idee, dass Umweltbelange weniger stark berücksichtigt werden sollen. Und das ist angesichts der Schäden, zum Beispiel Ewigkeitschemikalien in Böden oder im Wasser, schlicht nicht haltbar.
Und gefordert wird auch Bürokratieabbau beim Pflanzenschutz. Und da lauern eigentlich ähnliche Gefahren, nämlich dass man da das Kind mit dem Bade ausschüttet.
Katharina Thoms war das mit dem Ausblick auf die Agrarministerkonferenz, die heute beginnt und wo unter anderem das Tierhaltungskennzeichen kritisch besprochen werden wird. Und damit sind wir bei Aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder vielleicht doch Teil 2 der Entwaldungsverordnung der Europäischen Union. Die sollte Unternehmen dazu verpflichten, sicherzustellen, dass für ihre Produkte, zum Beispiel Soja oder Rindfleisch, kein Wald zerstört wird. Nun will die EU-Kommission das Gesetz aber nochmal verschieben, bereits zum zweiten Mal. So gestern die Ankündigung. Annabel Brockhus in Brüssel, wie begründet denn die EU-Kommission ihren Vorschlag für die Verschiebung?
Ja, die EU-Kommission begründet diese zweite Verschiebung, das muss man ja richtigerweise sagen, anders als im vergangenen Jahr. Also vor einem Jahr hat die EU-Kommission gesagt, die Unternehmen, die nachweisen müssen, dass, wenn sie Kaffee anbauen, Kakao, Soja, dass dafür kein Wald abgeholzt wird, beziehungsweise seit 2020 auf der Anbaufläche kein Wald mehr abgeholzt wurde. Die müssen das nachweisen und um das nachweisen zu können, brauchen die Unternehmen mehr Zeit. Das war das Argument im vergangenen Jahr. Dieses Mal argumentiert die Kommission damit, naja, ich würde mal sagen, dass die noch nicht so weit ist, weil sie sagt, das IT-System, in das diese Nachweise hochgeladen werden müssen, wenn Kakao, Kaffee, Soja, Rindfleisch importiert wird oder aber auch wenn das in der EU weiterverarbeitet wird, das ist doch nicht so weit. Das wird zwar schon genutzt für andere Bereiche in der EU, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, aber die EU-Kommission hat jetzt mal hochgerechnet und durch diese Entwaldungsverordnung könnten jedes Jahr 100 Millionen Nachweise dazukommen auf diese Datenbank. Und das würde das System einfach überfordern. Es könnte langsam werden im besten Fall, ausfallen im schlimmsten Fall. Und deswegen sagt die EU-Kommission, braucht sie noch etwas Zeit, möchte jetzt gerne um ein Jahr verschieben. Aber ein EU-Beamter hat gestern auch schon deutlich gemacht, naja, alleine durch mehr Serverkapazitäten wird sich wahrscheinlich nicht das Problem mit dem IT-System lösen. Und das klingt ja schon danach, dass die Lösung darin besteht, dass man entweder weniger Informationen in dieses System hochlädt oder dass es weniger Menschen nutzen.
Gerade verhandelt die EU auch ein Handelsabkommen mit Indonesien beziehungsweise will es abschließen. Gibt es da einen inhaltlichen Zusammenhang?
Das war tatsächlich eine der ersten Fragen, die sich die Umweltkommissarin Jessica Roswall gestern stellen musste, nachdem sie angekündigt hat, dass sie die Entwaldungsverordnung nochmal um ein Jahr verschieben will. Die Umweltkommissarin sagt nein, es gibt keinen Zusammenhang zum Handelsabkommen mit Indonesien. Das sagen auch andere EU-Beamte. Und wir haben gestern eine Art Zusammenfassung von den abgeschlossenen Verhandlungen sehen können. Darin verpflichtet sich Indonesien dazu, alle europäischen Regeln zum Umweltschutz einzuhalten. Da wird die Entwaldung zwar nicht explizit genannt, aber man könnte argumentieren, das fällt hier unter den Umweltschutz. Aber Indonesien war tatsächlich in der Vergangenheit immer einer der größten Kritiker dieses Gesetzes und hat gesagt, naja, das bedroht vor allem unsere kleinere Bauern, das ist zu viel Aufwand. In Indonesien werden ja vor allem diese Dinge produziert, die von dem Gesetz betroffen sind. Kakao, Palmöl, Kaffee, Kautschuk. Indonesien hat auch eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, das bei der Welthandelsorganisation zu monieren. Und dazu muss man auch sagen, es geht nicht nur um den Handel, den Indonesien mit den USA hat und die Entwaldungsverordnung, sondern auch bei den Verhandlungen mit den USA war das ein Thema. Also auch die USA haben in der Vergangenheit moniert, das wäre eine unnötige Handelsbarriere, weil in den USA gäbe es eigentlich kein Entwaldungsrisiko. Und wir erinnern uns an diese gemeinsame Handelserklärung aus dem Sommer. Da hat die EU sich tatsächlich auch dazu verpflichtet, die Bedenken der USA zu prüfen, was das Gesetz angeht.
Was heißt denn jetzt dieser Vorschlag der Verschiebung für das Gesetz, für die Inhalte?
Ja, das heißt im Prinzip, diese Verschiebung muss jetzt noch mit dem Parlament und den Mitgliedsländern abgestimmt werden. Und das gibt beiden Parteien, dem Europäischen Parlament und den 27 Mitgliedstaaten, natürlich auch die Möglichkeit, nochmal inhaltliche Vorschläge zu machen. Und die ersten kamen auch gestern schon, vor allem von Europaabgeordneten der Europäischen Volkspartei. Die haben wie letztes Jahr eigentlich auch schon eine sogenannte Null-Risiko-Kategorie vorgeschlagen. Das heißt, Länder, wo man weiß, da findet keine Entwaldung statt, die müssen das dann auch nicht mehr nachweisen. Und es soll auch nur nachgewiesen werden müssen von Unternehmen, die die Produkte in die EU importieren, aber nicht von denjenigen, die sie weiterverarbeiten. Der CSU-Landwirtschaftsminister Alois Rainer hat sich gestern übrigens auch schon geäußert. Er möchte auch eine Null-Risiko-Kategorie, ähnlich wie die Holzindustrie in Deutschland.
Die EU-Kommission schlägt vor, das Gesetz zur Entwaldung für ein Jahr zu verschieben. Einzelheiten waren das von Annabel Brockhus aus Brüssel. Vielen Dank. Um die Generaldebatte im Bundestag, die Schwerpunkte und die vielleicht vorgeschlagenen Lösungen, um die geht es gleich hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Mittag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.